herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Wenn man wie er seit 15 Jahren eine der Hauptfiguren einer Hamburger Kultserie ist, in Hamburg aufgewachsen ist und in Hamburg lebt, dann sage ich mal, noch norddeutscher geidert nicht. Ein Publikumsliebling, ein Sportler, ein Abenteurer, ein Tier- und Naturliebhaber und ein Familienvater, der Schauspieler Matthias Schloh, zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Moin.
Du kannst ja gut Dialekte, ne? Kannst du eigentlich auch Plattdeutsch?
Ah, so mühsam. Ich bin damit aufgewachsen. Ich verstehe mehr, als was ich spreche, sag ich mal so, ne?
Schade, ich dachte, du haust jetzt jemanden raus.
Ja, nee. Ich kenne nur so, was dem einen sind Nachtigall ist, dem anderen sind Uhl und solche Sachen, ne? So ein paar Dinge. Aber ja, so richtige Unterhaltung führen jetzt mit einem 80-Jährigen, da wird's eng.
Ja, das kann ich ja leider auch gar nicht. Ja. Was würdest du sagen, ist an dir typisch norddeutsch?
Na, ich gucke mir so Sachen erstmal immer ganz genau an, ne? Mit Ruhe und Verstand. Obwohl, manchmal stürze ich mich auch rein. Ich weiß gar nicht, was ist typisch norddeutsch, ne? Also wir haben ein offenes Herz und wir sind am Tor der Welt. Und ich glaube, das trage ich in meinem Herzen. Also ich bin gerne unterwegs, ich treffe gerne Leute. Und das ist, glaube ich, das, was Hamburg eigentlich auch ein bisschen ausmacht.
Ja, kannst du dir eigentlich vorstellen, woanders zu leben als im Norden?
Ja, ich habe ja schon überall gelebt, in Berlin, in Köln. Meine Frau und ich hätten immer gerne mal im Ausland gelebt, in jüngeren Jahren. Vielleicht kommt das noch in älteren Jahren. Also ich bin jetzt gar nicht so festgelegt, ehrlich gesagt. Aber trotzdem ist Hamburg auf jeden Fall mein Heimathafen. Ne?
Wäre natürlich schade für die Serie, wenn du dann immer aus, weiß ich nicht, aus Sydney eingeflogen werden müsstest. Ne?
Das würde sich für die Zuschauer nicht bemerkbar machen.
Das stimmt auch wieder, nur für die Produktion.
So ist es. Den Kosten.
Applaus für einen Hamburger Jungen.
Lebensretter. Ja, ein Frühstück haben wir uns verdient.
Aufgeweckt und immer in Action. Ermittler mit Ecken und Kanten, Hafenkanten. Schauspieler Matthias Schloh in seiner Paraderolle als Polizist. Die neue Staffel nun im ZDF. Da geht's gleich ums Ganze.
18:30, okay?
Er ist ein Dauerbrenner und eine Sportskanone. Mal eben mit dem Rad von München nach Hamburg gefahren, um hier im Norden gleich wieder zu ermitteln, während andere in der Eistonne sitzen.
Sie können es ja gerne mal austesten.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin nur gerade im Dienst.
Und das hätte ich jetzt auch gesagt.
Zu Hause hat er es warm und flauschig, ist unter die Hundepapas gegangen. Viel zu besprechen also mit Mr. Notruf Hafenkante, Schauspieler Matthias Schloh.
Ja, wir dachten, wir begeben uns mal direkt an den Ort des Geschehens, hier vor das PK 21, ja, wenn wir über Notruf Hafenkante sprechen. Eine neue Staffel läuft ja schon.
Genau.
Wie ist das denn eigentlich? Guckst du das dann oder ist das für dich längst abgehakt?
Selten. Also ich sag mal, so als Freischaffender oder beziehungsweise als arbeitender Familienvater kommst du eigentlich selten dazu, um 19:25 vom Fernseher zu sitzen. Ich gucke manchmal Folgen in der Mediathek nach, wenn ich weiß, so, die interessiert mich irgendwie auch optisch oder von der Geschichte her, gucke ich mir schon mal Sachen an. Aber ich sitze jetzt nicht immer pünktlich vorm Fernseher, muss ich eingestehen. Ja.
Aber deine Söhne, die interessieren das, sich doch bestimmt dafür, oder? Polizei, ist das nicht was, was die fasziniert, dass der Vater Polizisten spielt?
Ja, das ist nicht so, wie man denkt, weil die sind mit meinem Beruf groß geworden. Und für die ist das wie, ich weiß nicht, als würde ich Brötchen verkaufen. Ne? Die waren, also für die ist es nichts Besonderes. Die kennen das alles, die haben alle schon im Streifenwagen gesessen, mit der Pistole rumgespielt, eine Mütze aufgehabt. Die finden toll, was ich mache, aber auf einem gesunden Weg, würde ich sagen. Und ja, und gucken, die sind auch eher umtriebig, als dass sie jetzt jeden Abend vorm Fernseher sitzen.
Ja, verstehe. Ist ja auch wahrscheinlich besser so. Du bist ja seit 15 Jahren dabei. Und wenn man einige ja auch schon sehr lange von deinen anderen Schauspielkollegen. Wie ist das dann, wenn man so eine neue Staffel anfängt zu drehen? Mhm. Ist das so wie so eine große Party, wie so ein Familientreffen? Ach, endlich geht's weiter?
Ja, schon. Also das ist dann ja immer so nach einer Winterpause. Also wir hören jetzt Anfang November auf und fangen Anfang März wieder an. Und dann freut man sich, alle wiederzusehen. Aber auch ist so ein Staffelstart ist auch ein großes Event. Dann erntet man ja sozusagen, was man gesät hat. Das ist dann schon mal ein Jahr her.
Ja.
Und dann freut man sich, das schon so ein bisschen der Audience zu präsentieren und auf ein Feedback zu warten und ja, gucken, wie das den Leuten gefällt. Ne?
Ja, kommt doch gut an wieder.
Meistens kommt das ganz gut an, ja.
Ja. Wie kam das eigentlich vor 15 Jahren, dass du da angefangen hast, dass du da reingeraten bist? Du hattest ja sehr unterschiedliche Sachen vorher gemacht.
Ja, war eine normale Anfrage. Also die hatten schon ein großes Casting gemacht, dann war das die zweite Runde, wir sind noch nicht fündig geworden und bin ich hingefahren. stand irgendwie 8 Stunden in der Vollsperrung in Berlin, zwischen Berlin und Hamburg. Ja, mit meiner hochschwangeren Frau im Sommer, der Hund hinten auf dem Rücksitz. Ja, das war eine lustige Geschichte. Da habe ich immer telefoniert. Ich sage, ich komme noch zum Casting. Wann hört ihr auf? 18 Uhr. 18.05 Uhr bin ich auf dem Hof gefahren. Das ganze Team war schon beim Kaffeetrinken. Ich sage, okay, kommt, los geht's, Casting. Ich bin da, zack, rein. Und ich glaube, das hat mir die nötige Energie verliehen, um die Rolle zu landen. So.
Und dann kamen die Wehen, setzten die Wehen ein?
Nicht ganz, aber die kamen dann 3 Monate später, ja.
Dass der Mathis Seeler heißt, hat doch bestimmt mit Uwe Seeler zu tun, oder?
Nicht verwandt und nicht verschwägert, behaupte ich immer. Ja, also wir haben keine Verwandtschaft erzählt, aber das klingt ja so schön nordisch, ne?
Ja, Mathis Seeler, sehr schöner norddeutscher Name. Jo. Wir gucken mal rein in eine Folge der neuen Staffel.
Wie viel? Noch 10. Nicht den Atemrhythmus verlieren.
Herr Merker, können wir Sie kurz sprechen? Allein?
Ja klar, einen Moment bitte. Und 120.
Ich kann noch.
Sicher?
Ja.
Die Kurse hier bereiten langsam auf das Eisschwimmen in der Elbe vor.
Am Ende ist das doch reine Kopfsache, oder?
Meinen Sie? Sie können es ja gerne mal austesten.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin nur gerade im Dienst.
Und das hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, die läuft am 14. November, diese Folge, ne? 1925, wie immer. Wer war jetzt der Böse? Kann man das da
sagen? Nein, das ist doch nicht Trailer, nein.
Kannst du dich denn noch, wenn du dann sowas siehst, was ja schon eine Weile her ist, weißt du noch, ah ja genau, da ging es da und darum, kommt das dann wieder?
Ja, ja, klar, da kommen die Bilder wieder. Wir hatten vorhin auch so Bilder von einer Reanimation gesehen, am Strand, am Elbstrand in Övelgönne und so. Klar, da kommen dann so Bruchstücke wieder. Aber es sind natürlich immer viele Bilder, wir drehen 5 Folgen durcheinander pro Block. Und das dann immer alles in die richtige Sortierung zu bringen, was vor einem Jahr dann war, fällt manchmal ein bisschen schwer. Aber das war eine ganz lustige Folge, zumal Melanie und Mathis das Eisbad nehmen werden.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Und ich habe mich nämlich gefragt, da war doch wahrscheinlich warmes Wasser drin. Es war gar nicht wirklich Eiswasser.
Ja, es war kein Eiswasser, aber richtig warm haben sie es auch nicht gekriegt. Also die haben versucht, das zu erwärmen, aber das war ein bisschen hoffnungslos, weil das riesige Bottiche waren, ja. Die dann immer mit einem so einem Wasserkocher da ankamen. Also das war nicht der Rede wert. War erträglich, sagen wir es mal so. Ja. Also ich bin ja auch schon die Elbe und Alster. Immer wenn es am kältesten ist, muss ich ins Wasser.
Ja.
Und daher habe ich da schon eine dicke Schwimmhäute entwickelt. Ja.
Soll ja sehr gesund sein, ne, dieses Eisbaden.
Ja, zurzeit springt ja jeder in den Eisbottich. Man sieht das ja viel auf Instagram.
Sehr modern.
Ja, sehr modern.
Man soll auch abnehmen dadurch.
Habe ich nichts von gemerkt.
Das sollte ich sehen. Deswegen spiele ich immer mit dem Gedanken, ob ich das vielleicht mal ausprobiere.
Hör auf, ich weiß nicht.
Diese Serie Notruf Hafenkante ist ja bei der Polizei anscheinend auch sehr beliebt, weil die sehr realistisch ist. Wie kriegt ihr das hin, dass die Polizei sich damit auch identifizieren kann?
Na gut, ist natürlich, da legt man sich natürlich am Anfang fest, wie man das erzählen will. Ne? Also wir sind um maximale Authentizität bemüht. Natürlich gilt dann manchmal Filmlogik vor echter Logik. Also wenn du dich einem gefährlichen Objekt näherst, dann müssen wir immer zusammenlaufen, damit die Kamera uns sehen kann. Man würde sich aber in echten Situationen natürlich trennen, damit man nicht ein Ziel ergibt.
Ja, ja.
So manchmal muss man einen Kompromiss finden, aber tatsächlich haben wir viele Fans, nicht nur bei der Hamburger Polizei. Neulich hat mich in Berlin auch ein Polizist hinterhergewunken und meinte, moin, Hafenkante.
Das ist ja nett.
Das war ganz witzig. Und ja, wir geben uns alle Mühe, dass es authentisch aussieht. Ne?
Aber ihr habt, glaube ich, auch Beratung, ne? Oder so guckt sich mal jemand an.
Absolut. Wir haben Berater bei der Polizei Hamburg, Beraterinnen mittlerweile. Mhm. Die Drehbücher gehen da alle über den Tisch. Die gehen da nochmal drüber, sagen, was geht, was nicht. Und ich versuche mal so einmal im Jahr auch mit auf Streife zu fahren. Das ist nämlich wirklich ein Unterschied, wie die sprechen, wie sie funken, wie die reinkommen in einen Raum und so. Das ist schon interessant, das zu beobachten. Ja.
Bist du dann in Uniform mit auf Streife?
Nein. So. Das wäre ja Amtsanmaßung, das ist nicht erlaubt. Aber ich bin so als Hospitant in Zivil, gehe ich da mit und gucke mir das an. Ja.
Das finde ich ganz gut.
Ist spannend.
Und wirst du auch manchmal, das ist ja, geht ja vielen so, die solche Dauerrollen spielen, dann in Hamburg auch, da denken die Leute dann, sie können wirklich bei dir was melden.
Kommissar Seeler kommt, ne? Kam neuer auch einer, moin, habe ich falsch geparkt? Ich sage, nee, haben Sie einen Ausweis dabei? Und dann fing er gleich an zu suchen. Ich sage, Mensch, lass stecken, Junge, ich bin doch hier. Ich bin privat, alles gut, ne? Also ja, die auf der lange Distanz vermischt sich schon ein bisschen das Echte mit dem gefakten Leben. Ja.
Hast du nicht mal als Junge auch den Wunsch gehabt? Hast du nicht sogar mal ein Praktikum bei der Polizei?
Ich habe ein Praktikum bei der Polizei Hamburg gemacht, da habe ich alles durchlaufen. War ich bei der Kripo, bin ich bei der Hundertschaft gewesen, auch auf einer Dienststelle. Und ja, ich finde das einen sehr spannenden und viel abwechslungsreichen Beruf nach wie vor. Obwohl ich meine Entscheidung, jetzt Schauspieler zu werden, nicht bereut habe. Aber ja, und Ich meine, die Gefahr war mir damals nicht so bewusst, aber wenn man so hört und viel spricht, auch mit den Kollegen bei der echten Polizei, das ist schon nicht alles Zuckerschlecken, weil sie auch mehr machen, als nur Knöllchen zu verteilen. Das ist schon Sozialarbeiter, Psychologe, Security, du bist da alles. Und auf jeden Fall immer irgendwie ganz gern dabei, wenn es ums Beschimpfen geht, sind die immer vorne dabei.
Genau.
Mhm. Und das ist schon eine harte Nummer. Also es ist jetzt nicht so ein positiver Beruf wie unser, ne?
Nee, also der Ton wird härter, das habe ich absolut auch das Gefühl. Das ist kein Beruf. Ja. Sie haben bestimmt auch Nachwuchsprobleme bei der Polizei.
Das weiß ich gar nicht, weil ich glaube, so dieser Status des Beamtenseins ist immer noch so eins. Aber ich treffe dann auch manchmal junge Kollegen, die dann sagen, oh, da habe ich Sicherheit, ne? Finanzielle Art. Ich,
ja, ja.
Okay, das ist eine Sache, aber du stehst auch da, ne? Mit einer schusssicheren Weste und bist die Zielscheibe für Gott und die Welt. Mhm. Muss man sich wirklich überlegen, ob man dafür geschaffen ist und da irgendwie meint, was bewirken zu können.
Ja, und man kann rüber eine Lanze brechen, finde ich, für die...
Unbedingt, alle, unbedingt. Ich sage immer, alle wollen die Polizei anrufen, aber niemand... Nee, also alle wollen sie anrufen können, weißt du? Aber alle motzen immer, wenn sie ein Knöllchen kriegen. Aber wir können schon froh sein, dass wir hier eine gesunde Polizei in einem demokratischen Land haben. Ja.
Genau. Ihr habt doch für Notruf Hafenkante sogar so einen Polizeipreis bekommen, ne?
Ja, also so ein Polizeistern, genau, Hamburger Polizeistern. Sanna hat auch einen der Polizeigewerkschaft, glaube ich, bekommen, wenn ich mich nicht, verzeih mir, Sanna, was falsch einsortiere. Ich glaube, die Gewerkschaft der Polizei hat ja auch eine Ehrung ausgegeben. Rea Harder ist, glaube ich, Ehrenkommissarin der Stadt Hamburg. Also ja, wir sind da sehr eng, arbeiten wir zusammen mit denen.
Ja, dann sag ich mal weiter so, ne?
Jo.
Mattes Seeler, weiter so. Wenn es beim Notruf Hafenkante zur Sache geht, dann wird ja auch schon mal mit den Einsatzfahrzeugen durch die Stadt geheizt. Um noch viel schnellere Autos geht es bei einem ganz besonderen Schulprojekt mit Option auf einen Weltmeistertitel, das Dorothea Foscherau sich angesehen hat.
Los!
Und jetzt noch mal in Zeitlupe. Das ist eines der schnellsten Formel-1-Modellautos Deutschlands. 20 Meter in nur 1,1 Sekunden. Sie haben den Flitzer gebaut. 5 16-Jährige vom Gymnasium Grotmoor in Hamburg. Und zwar im Rahmen des Schülerwettbewerbs Formel 1 in der Schule.
Angetrieben wird dieses Auto halt eben durch eine 8 Gramm Luftdruckpatrone. Die kennt man aus so einem Wassersprudler. Und die wird dann halt eben hinten in die Patronenkammer eingesteckt und beschleunigt halt eben dieses gerade mal 55 Gramm schweres Auto auf Geschwindigkeiten von bis zu 80 oder 90 Kilometer pro Stunde.
Die Jungs, oder Team Array, wie sie sich nennen, tüfteln an einem neuen, noch besseren Prototyp. Doch beim Start machen die Vorderreifen noch Probleme.
Man sieht, dass es so ein bisschen hoch
ist. Aber siehst du, wie es vorne geht, ja, so richtig hoch, ne?
Entweder haben wir vorne zu viel Auftrieb oder das Gewicht hinten ist zu hoch, also der Massenschwerpunkt hinten ist zu hoch.
Die Hamburger haben im deutschen Vergleich so herausragend abgeschnitten, dass sie im Herbst bei der Formel 1 in der Schule Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien an den Start gehen dürfen. So sah es bei der WM im vergangenen Jahr aus. Es gibt ein striktes technisches Regelwerk. Zum Beispiel muss alles am Computer designt werden. Wie das geht, lernen die Nachwuchsprofis in einem freiwilligen Schulkurs. Fachsimpeln in der Boxengasse.
Wie machen wir das eigentlich mit der turbulenten Luft von dem Halo dann?
Ja, also ich glaube, man kann die durch ein paar Vortex-Generatoren ganz gut umlenken. Mhm. Wenn man die zum Beispiel vorne hier in der Nase platziert.
Die Reifen kommen von einem externen Dienstleister. Das Team darf und soll auch Aufträge erteilen und muss die selbst finanzieren. Ist darum auf Spenden und Sponsoren angewiesen. Beim Wettbewerb geht es nämlich nicht nur ums schnellste Auto, sondern auch ums unternehmerische Können. Gewichtung etwa 50-50.
Wir müssen Portfolios schreiben, zum Beispiel über unser Management im Team, über das Marketing, aber auch eben über unsere Social-Media-Kanäle und all sowas. Und das jetzt zu lernen und jetzt schon eigentlich so ein kleines Unternehmen zu führen, so ein bisschen und aufzupassen, wie alles funktioniert, an verschiedenen Fronten zu arbeiten, ist wirklich extrem cool und auch eine große Herausforderung.
Nun steht noch ein Test im Windkanal an.
Die Fäden haben wir angebaut, um den Luftstrom ums Auto zu visualisieren. Und im Optimalfall bewegen sich die Fäden gleichmäßig entgegen der Fahrtrichtung mit.
Wie aerodynamisch ist der Prototyp? Vorne liegt das Auto fast perfekt im Luftstrom. Und hinten?
Hier hinten ist uns aufgefallen, dass sich dieser Faden sehr dolle bewegt hat. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass hier hinten so Luftverwirbelungen entstehen. Und das ist eben schlecht für die Performance des Autos.
Bis November haben die Freunde noch Zeit zum Tüfteln. Ihr großes Ziel? Die 20 Meter in unter einer Sekunde zu schaffen. Und natürlich Weltmeister zu werden.
Los!
Wenn wir nicht gewinnen, haben wir trotzdem extrem viel gelernt und eine unvergessliche Erfahrung gemacht. Und das ist genauso viel wert, wie der erste Platz zu sein.
Und ob nun Titel oder nicht, werden die Jungs von Team Array vielleicht eines Tages weltmeisterliche Ingenieure sein.
Ja, da kann man ja nur die Daumen drücken.
Absolut, absolut. Aber er hat das gut zusammengefasst. Der Sieg ist nicht alles, ne? Die haben ja jetzt schon einen riesen Weg hinter sich gebracht. Toll.
Wahnsinnig vernünftig sind die auch so und schon ganz weit so auch in ihrem Denken und ihrem Ehrgeiz. Wie sind deine Söhne so? Ist das im vergleichbaren Alter, der ältere jedenfalls?
Ja, also beide sind ganz unterschiedlich. Ich habe einen so einen, ich sag mal, der liebt das gute Leben, auch die guten Autos und ist gern gut gekleidet und gefittet. Und mein anderer ist so ein kleiner Bastler und auch so, den könnte ich da fast einsortieren.
Würde
so ein kleiner Forscher und Bauer und sehr kreativ, malt viel und bastelt. Das ist auch schön zu sehen. Also ist aber witzig, ganz unterschiedlich. Ja.
Und wie warst du denn als Kind? Hast du auch schon ein bisschen schauspielerische Fähigkeiten an dir entdeckt?
Spät, also wirklich durch das Schultheater. Also ich war immer eher so der Klassenclown. So daraus hat sich das so ein bisschen ergeben. Ne? Ich weiß gar nicht, war auch immer sehr unruhig und quirlig und habe mich in der Schule nie so richtig wohlgefühlt. Als kleines Kind war ich sehr in mich gekehrt. Da habe ich auch so mit Legosteinen stundenlang rumgebaut und gebastelt. Und ich bin dann so auf dem Lande, bin ich dann so langsam aufgeblüht, habe so Selbstbewusstsein gewonnen und da richtig auch an Fahrt aufgenommen, bis ich dann den richtigen Mann, den Raoul Schorogge, mein damaliger Schultheaterregisseur, der gesagt hat, Mensch, sieht doch gut aus, du hast doch Spaß daran, wäre das nicht was für dich? Und da habe ich das ernsthaft in Erwägung gezogen.
Ja. Und dann hast du ja relativ jung angefangen, ne?
Sehr
jung. Warst du da schon fertig mit der Schule?
Ich war gerade fertig, mittlere Reife gemacht, dann habe ich schon Fotos verschickt und dann habe ich 1994 meinen ersten Pilotfilm gedreht. Das heißt, ich habe dieses Jahr 30-jähriges Berufsjubiläum.
Und ich habe 30 Jahre Rotes Sofa.
Siehst du mal.
Ja, und du warst ja beim, da haben wir jetzt keinen Aussteller, aber du warst ja tatsächlich, das habe ich mir eben noch angeguckt, 2001 warst du vor 23 Jahren.
Richtig.
Dein erster, glaube ich, dein erster Talkshow-Auftritt, ne?
Ich glaube, ja, kann sein. Für Bronski und Bernstein war das, glaube ich. Ne?
Waren wir beide noch ein bisschen aufgeregt.
Ja.
Und 1996 hast du für großes Aufsehen gesorgt. Da hast du nämlich in einem Film Der Schrei nach Liebe mitgespielt. Du warst ganz jung. Ja. Jürgen Prochnow war dabei, Eva Mattes, Katharina Schütt, von Matti Gershonek, also wirklich sehr, sehr hochkarätig. Wie kam das, dass du da engagiert wurdest?
Ich war hier für ein Casting in Hamburg, für eine Anreisegeschichte. Und dann guckte der Caster mich so die ganze Zeit an und hat so überlegt. Und dann druckst du ja so ein bisschen rum und sagte, ich habe hier ein Drehbuch liegen. Ich habe das Gefühl, das könnte passen. Lies dir das mal durch, ob das vielleicht was für dich wäre. Und da hat es mir natürlich aber erstmal den Atem verschlagen, weil ich dachte, wow, das ist heavy.
Erzähl mal, worum es da ging.
Soll ich erzählen?
Bitte, unbedingt.
Da geht's
sonst versteht man den Ausschnitt.
Ja, da geht es um einen jungen Stricher, der sozusagen Familienvater den Kopf verdreht. Aber nicht unbedingt aus Liebe, sondern irgendwie so aus dem Zerstörungsmodus heraus. Also das war schon richtig düsteres Szenario eigentlich. Schön inszeniert von Matti Gishonek und seinem Kameramann. Also es waren auch tolle Bilder mit einem tollen Ensemble. Also das hat richtig Spaß gemacht.
Aber du musstest schon überlegen. Also du warst ja auch
sehr jung. Nein, ich musste nicht überlegen.
Nee,
ich musste überhaupt nicht überlegen. Ich habe das gelesen. Ich habe gesagt, das ist ja, also so eine tolle und herausfordernde Arbeit habe ich seitdem nie wieder gehabt. Also wirklich, das war ganz am Anfang meiner Karriere.
Ja.
Ich habe zwar viel Zeug gemacht, aber das ist auch immer relativ absehbar oder ähneln sich auch viele Projekte.
Ja.
Das war schon so ein Ding, was rausgestochen hat, da musste ich nicht überlegen. Da dachte ich, wow, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Ne?
Hat das für großes, also war das ein Skandal?
Also es war... Im Nachhinein war es ein größeres Thema, als ich dachte. Also ich habe mir da nie einen Kopf drüber gemacht, weil ich nie Berührungsprobleme mit Homosexuellen hatte. Aber tatsächlich war das für die Szene ein großes Ding, dass auch so das Thema ein bisschen in die Medien kommt. Und ich habe dann damals auch ein Interview geführt hier in der, wie heißt das, in St. Georg, die Straße...
Lange Reihe.
In der langen Reihe haben wir uns im Café getroffen und irgendwann drehte sich am Nebentisch ganz ein älterer Mann um, ganz angefasst und sagte, das war ein ganz toller Film und ich habe da ganz viele Parallelen zu meinem Leben entdeckt. Und das wollte ich noch mal sagen, dass ich sehr dankbar bin dafür, dass sie diesen Film gemacht haben. Und dann dachte ich so, wow, okay, er hatte wirklich ein großes Meaning. bis heute für so die queere und damals homosexuelle Szene. Ne?
Das ist toll, wenn man sowas auf der Agenda hat. Du hast ja sehr viel gedreht, auch Berlin-Berlin und viel gemacht vor Notruf Hafenkante. Jetzt hast du ein eigenes Bühnenprogramm, was demnächst Premiere haben wird.
Ja.
Was ist das für eine Show?
Na, ich sammle schon seit Jahren Texte sozusagen, so ist im Stil vom Stand-Up-Comedy. Also ich habe so viele Anekdoten zusammengetragen über meinen Beruf und alle, die es betrifft. Also ich gehe da ein bisschen mit dem Augenzwinkern an Schauspielschulen, an Eitelkeiten, an Erfolgsdruck, an Erwartungsdruck, an Fankontakt. Also da gibt es tausend Sachen, über die man sich lustig machen kann, über die ich mich gerne lustig mache.
Ja.
Und das spicke ich so ein bisschen mit Texten großer Dramaturgen der Theaterszene, die ich auch nicht ganz ernst vorlese. Und dann habe ich noch einen Musiker im Gepäck und jetzt finalisieren wir das. In 3 Wochen haben wir das Programm fertig und dann wird es im November im Schafstall am Heidegarten bei meinem Bruder in Schneverding Premiere.
In Schneverding?
In Schneverding mache ich das, ja.
Das finde ich aber toll. Ist das aufregend? Weil sowas hast du noch nicht gemacht, ne?
Das ist sehr aufregend. Ja, das ist so ein kleines Präsent, was ich mir selber, so ein kleiner Traum, den ich mir selber verwirkliche, jetzt zu meinem 30. Bühnenjubiläum. Und unsere gemeinsame Freundin Elena Uhlig hat immer gesagt, Mensch, Matthias, du musst auf die Bühne, du musst Lesungen machen, du musst das machen. Und dann hat sich das immer mehr so manifestiert und jetzt ist es soweit, jetzt muss es raus. Also nach all den Jahren, die ich jetzt sozusagen das gesammelt habe, jetzt ist es soweit und ich freue mich sehr darauf.
Ja, weil offensichtlich diese humorvolle Seite, dieses Comedy-Talent, das hast du ja wahrscheinlich dann immer schon gehabt und konntest aber in deinen Rollen noch nicht so richtig ausleben.
Naja, ich sag mal, Berlin war schon sehr komödiantisch und auch bei Hafenkante haben wir
gibt's auch
so, da lege ich auch maximal viel rein, was so geht. Und ich lache einfach auch sehr gerne bei der Arbeit und ich liebe es, wenn Leute lachen. Und das gefällt mir sehr gut. Und dann, das kann man übrigens dann bei Instagram, ich habe mir eine E-Mail angelegt, lesung@matthiasschloh.de. Für Leute, die sowas vielleicht bei sich in der Gemeinde haben wollen oder so, kann man mich anschreiben.
Ah, okay, kann man auf deinem Instagram-Account.
Genau.
Gut, und Elena steckt dahinter. Die grüßen wir jetzt. Wir grüßen jetzt mal Elena.
Hi, Elli.
An dieser Stelle, ich war auch schon sehr oft hier auf dem runden Sofa.
Ja, das denke ich mir.
Ja, wir kennen uns schon sehr gut.
Ja.
So, wir möchten Ihnen jetzt eine Frau vorstellen, die eine Seelenverwandte von Matthias sein könnte. Jessica Gelbke arbeitet nämlich hauptberuflich als Produktionsleiterin fürs Theater und organisiert große Shows. Aber in der Corona-Zeit hat sie eine Ausbildung zur Naturpädagogin gemacht. Marion Pühning hat sie bei einer Tour durch den Volksdorf Wald in Hamburg begleitet.
Wir wissen sehr viel über die Natur. Wir sind auch gerne in der Natur unterwegs. Was uns häufig fehlt, ist, dass wir die Natur wirklich kennen, also Zeit mit ihr verbringen. Mein Name ist Jessica Gelbke. Ich bin Naturpädagogin und werde heute mit 9 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Volksdorfer Wald unterwegs sein, um ihnen die Natur näher zu bringen. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu dieser ganz besonderen Naturtour heute.
Ich erwarte, also Bäume umarmen ist das, was ich heute Morgen erzählt habe, als ich mit meinem Vater telefoniert habe, aber ich erwarte haptische Erlebnisse und Gerüche.
Meistens versinke ich in meine eigenen Gedanken und beobachte die Natur gar nicht so besonders.
Ich denke einfach, dass ich nach heute meinen nächsten Waldspaziergang irgendwie anders erleben werde.
Wir werden einige Spiele und Aktionen machen, mal alleine, mal zu zweit, mal in der Gruppe. Ihr habt jetzt gleich circa 5 Minuten Zeit, diese Dinge zu finden.
Also lass mal zählen. Ich glaube, außer Gras haben wir alles.
Gras haben wir
alles. Es geht ums Fühlen, es geht ums Hören, es geht ums Tasten, es geht auch mal ums Riechen. Also wirklich alle Sinne zu aktivieren auf spielerische Art und Weise.
Für den Anfang geht es erstmal darum, für sich zu sein, sich zu fokussieren, ein bisschen runterzukommen.
Dann werden wir jetzt zu einer Wildschweinrotte und dafür kommen wir mal alle ganz eng zusammen, sodass wir Schulter an Schulter stehen ungefähr. Und dann kommt von hinten der Wolf und wir rennen einfach auf der Stelle geradeaus, 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 geradeaus und springen nochmal über den Ast. Oh, und dann brüllen wir mal so ein bisschen. Oh, das riecht so gut. Und was sie auch super gern machen, sie wälzen sich dann da drin. Ja, das ist der Punkt, wo meistens alle aussteigen.
Der Boden ist warm und weich und es riecht gut. So herrlich, herrlich. Wann habe ich schon mal die Gelegenheit, mich im Wald zu wälzen? Ne?
Dann verbindet ihr euch gleich eure Augen und wer möchte, zieht die Schuhe aus. Alle okay? Und dann geht's los. Die Binderaupe ist eigentlich eine wirklich tiefgehende Erfahrung.
Fast sämtliche Wahrnehmung war bei mir an den Füßen. Mhm. Bei dem Gefühl von diesem ganz sanften Herbstlaub. Insgesamt so eine seidige Decke.
Mhm. Ganz schön.
Ganz weich. Ja.
Ja. Dass ich diesen Baum wiedergefunden habe, das war eine tolle Erfahrung.
Das ist ja irre.
Diese Baumerkundung fand ich auch ganz besonders toll.
Für mich war ganz besonders mit den nackten Füßen und verbundenen Augen auf dem Waldboden, den Waldboden wirklich richtig zu spüren.
Wenn mindestens eine Person ein intensives Erlebnis hat und was Neues gespürt und neue Sinne aktiviert, dann bin ich zufrieden.
Sagenhaft, man wird ganz ruhig, ne,
ja,
wenn man das sieht. Man kommt so richtig runter.
Schön, ja.
Du bist ja sehr naturverbunden. Du hast ja auch mal sowas gemacht, ja, ne? So Waldführungen, genau, angeboten. Ja, ja. Wie kam das?
Na, das kam eben so aus dem Bedürfnis, also aus diesen positiven Effekten, die man eben genau hier gesehen hat. So, ne? Also es hat ja wirklich, es ist ja nichts Esoterisches, sondern der Wald hat wirklich eine unmittelbare Auswirkung auf uns. Also der Blutdruck senkt sich, das Stresslevel geht runter. Bestimmte Werte verbessern sich im Körper durch die ätherischen Düfte. Also ich bin am liebsten im Wald nach dem Regen, weil dann kann man das ja richtig aufsaugen.
Ja.
Das macht schon was mit einem. Und ich meine, so die Natur begleitet uns schon unsere ganze Evolution lang. Das ist das, wofür wir gemacht sind, wo wir herkommen. Und wozu wir verlieren immer mehr den Kontakt zu sozusagen der Natur. Und das ist schade, weil der Effekt ist sehr groß und die psychischen Erkrankungen nehmen alle zu. Also das ist eine sehr sich ergänzende Nummer. Mhm. Und ich hatte mal so eine Zeit lang, habe ich gedacht, Mensch, das müsste man eigentlich ein bisschen noch mehr an die Leute rantragen. Habe dann aber selber gemerkt, dass ich dann immer nur noch rausgegangen bin in die Natur, um was vorzubereiten. Das war mir dann zu stressig. Also ich wollte wirklich sozusagen das in der Natur sein für mich als sozusagen Qualitätsmerkmal in meinem, ich meine, ich habe ja auch ein busy Leben.
Ja, dann machst du ganz bewusst, gehst du auch alleine dann mal in den Wald.
Ja, ich bin fast jeden Tag im Wald. Also jetzt habe ich auch wieder einen Hund, kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf. Mhm. Aber so dieses auch mal irgendwo am Laub riechen oder an so einem Baum sitzen und so, das mache ich eigentlich fast täglich.
Ja, was du ja auch sehr gerne machst, ist Angeln. Du warst ja sogar mal zu Gast bei Route raus, der Spaß beginnt, mit Hans Galling. Und das ist ja auch eine sehr beliebte Sendung. Ja. Und da gucken wir mal kurz rein. Das ist sehr lustig mit den Dreien.
Na, wir wollen heute Morgen Zander verhaften und deshalb haben wir unseren Hauptkommissar dabei. Marius Seeler, ne? Notruf Zanderkante hier, ne? Oder?
Aber wirklich. Da habe ich meinen ersten Zander gefangen, da unten. Ja. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie das weltberühmte PK21. Hauptmotiv der erfolgreichen ZDF-Serie Notruf Hafenkante.
Junge, komm mal wieder.
Seemannsfrau ist die See, denn nur hier kann er toll sein.
Biss gehabt, ein Talk, richtig.
Ja?
Ja, volles Rohr hier.
Volles Rohr, jetzt geht's los.
Das ist doch Wahnsinn hier, Mensch.
Noch einer?
Da kommt noch einer. Armin! Oh, super! Mann, Junge!
Du, und ich habe noch gerade eben gesagt, ich habe kein gutes Gefühl. Das hat sich doch schlagartig geändert.
Erfahrung gewinnt, Petri.
Du lachst dich ja jetzt doch kaputt darüber.
Ey, das war ein unschlagbarer Nachmittag, wirklich. Dieser Horst, ne? Also Heinz war am Anfang im Bild und Horst mit den weißen Haaren.
Ja, ja.
Das sind zwei Typen wie ein altes Ehepaar, ne? Und die sind sich nur am Stänkern und Pieken, also im freundschaftlich, ne? Und Horst hat ja gesagt, weißt du, jetzt stinkt hier überall nach Urin, weil hier fange ich doch nichts. Und zack, hatte der schon den ersten, ne? Der hat irgendwie drei Zander gefangen und wir haben alle in die Röhre geguckt. Ich gehe kaputt, also aber auch dieser Titel, ne, der Sendung ist ja schon.
Ja, da könnte ich mich.
Unschlagbar.
Seit Jahren lache ich mich darüber.
Ich auch. Also es ist wirklich ein super Format. Ich hoffe, das gibt es noch viele, viele Jahre. Und Jungs, ihr könnt mich gerne wieder anrufen. Ich komme jederzeit vorbei und angel mit euch alles, was es gibt. Ja.
Machst du denn dieses Stadtangeln auch? Gehst du wirklich so mal in Hamburg so los und hältst da deine Angel ins Wasser?
Ja, also ich nehme auch beim Drehen nehme ich manchmal die Angel mit, ne? Und als das alles neu war, das Thema, habe ich das noch ein bisschen exzessiver betrieben. Man wird dann ja auch mit der Zeit ruhiger und mit der Erfahrung. Ja, aber es geht sehr gut. Hamburg ist wirklich Angelhauptstadt Nummer 1. Ich bin aktuell, glaube ich, auch auf der Angelbroschüre der Hamburger Angelbehörde. Ja. Ziehe ich den Titel und da sprechen wir so ein bisschen auch das Für und Wider vom Angeln und den Vorteil davon. Und ja, so. Das ist ein spannendes Hobby auf jeden Fall.
Ja, interessant. Also für mich wäre es nichts mehr. Ich würde mich, glaube ich, furchtbar langweilen. Aber das ist ja auch eine ganz eigene Philosophie, das Angeln. Absolut. Was du ja auch gemacht hast, weil du ja sehr sportlich bist. Du bist, ich weiß gar nicht, wann das war, von München nach Hamburg mit dem Fahrrad gefahren. Das ist ja doch eine ganz schöne Strecke. Wie lange hast du dafür gebraucht?
Ne, das war jetzt im September.
Ach, jetzt gerade war das?
Ja, jetzt Anfang, Mitte September war das. Ich glaube, kurz darauf kamen die ersten Lebkuchen in die Supermärkte. Da war ich noch nicht drauf vorbereitet. Ja, das war jetzt im September und die Strecke sind eigentlich 900 Kilometer. Ich bin aber nur 700 gefahren. Ich musste zur Schonung meines Knies, musste ich dann irgendwie den Harz mit der Bahn umrunden.
Ja.
Weil ich wollte unbedingt das letzte Stück durch die Lüneburger Heide nach Hamburg dann fahren, weil die Heide so ein schönes Fahrradfahrgebiet ist.
Wir haben auch Bilder. Wir können mal reingucken. Du hast es ja gefilmt, habe bei Instagram auch bei dir gesehen.
Ja.
Was erlebt man denn da, wenn man, und was für eine Route nimmt man bei so einer langen Strecke?
Also siehst, ich bin viel Offroad gefahren auch. Also es war eine Gravel-Route, wo ich maximal wenig Teerstraßen gefahren bin.
Ja.
Das ist natürlich auch nochmal eine Nummer anstrengender, als wenn du nur geteerte Straßen fährst. Aber es ist eine tolle Reise durch ein schönes Land und man macht viele Begegnungen, trifft viele Hafenkanten-Fans.
Ja, also oft erkannt worden?
Ja, ganz, bei jedem Stopp eigentlich.
Wirklich?
Bei jedem Stopp. Also ich bin so viel erkannt worden wie noch nie. Und dann wirklich verschwitzt mit Helm auf und hier und da. Aber die Leute, Hafenkante, das gibt's auch nicht. Auf Thüringisch, auf Bayerisch, auf alles. Also das war wirklich, da hat mir auch nochmal so eine Wichtigkeit für unsere Arbeit gegeben, wo ich dachte, Mensch, das ist wirklich eine Bank, das kommt bei den Leuten an, die Leute lieben das.
Ja.
Und das war eigentlich ein schönes, großes Kompliment.
Und hast du gezeltet eigentlich? Oder hast
auch. Ich hatte ein Zelt dabei. Ich glaube, ich habe dann 3 Nächte gezeltet und 3 war ich dann in Pension und Hotel unterwegs.
Ja, es gibt so ein Foto, wo du alles aufgebaut hast, was du dabei hattest. Das ist nicht viel. Da sieht man das. Was waren denn die Must-Haves, die du mit hattest?
Na, das war im letzten Jahr von meiner Skagen nach Flensburg-Tour. War ein Jahr vorher.
Aber auch Fahrrad.
Aber gleiche Must-Haves. Also natürlich Zelt, Isomatte, Schlafsack. Und ein Gaskocher, das sind so die Basics. Und dann hast du natürlich noch so ein bisschen Seife, Zähneputzzeug, einmal Wechselgarnitur, ein bisschen Werkzeug. Ja, das ist im Wesentlichen.
Also man sollte sich sehr reduzieren. Das ist eigentlich auch ganz gut, wenn man mal so ein bisschen Ballast abwirft.
Absolut. Und das ist ja auch dieses Waldthema, ne? Also, dass du einfach mit oder später Survival-Training war ja auch ein großes Thema bei mir und meinem Bruder. Also du brauchst im Grunde nichts, du kannst immer alles finden. Und je weniger du mitschleppst, also auch gerade beim Fahrradfahren, manche Leute fahren ja wirklich mit 30 vorne die Satteltaschen, hinten die Satteltaschen, noch einen Rucksack drauf.
Ja.
Kann man machen, klar, ist komfortabel, aber jetzt zu fahren, ist schwierig.
Ja, das finde ich schon interessant, was du alles machst. Auch Yoga habe ich gelesen. Ist das auch so, gehört das zu deinen täglichen Ritualen, Yoga zu machen?
Ich wünschte. Also ich bin jetzt bei Gott kein Yoga-Profi. Ich mache das nur mit einer Yoga-App so. Aber ich sag mal so, 3-mal die Woche kriege ich schon meistens zusammen. Und sobald ich es nicht mache, fängt es dann auch an zu zwicken und zu zwacken. Also es ist wirklich tatsächlich einer, der würde ich jedem empfehlen, weil es wirklich Körperlichkeiten beseitigt und behebt, die man einfach auch durch die Dehnung, es ist jetzt gar nicht so wahnsinnig professionell, wie ich das mache, aber es macht sich deutlich das Wohlbefinden bemerkbar.
Ja, ich mache es auch, aber zu selten, aber ich finde auch, man fühlt sich, meine Yoga-Lehrerin sagt immer, danach hat man das Gefühl, man hat mehr Platz im eigenen Körper.
Ja, es ist was dran.
Schöne Formulierung.
Unterschreibe ich. Ja.
Gibt ja viele Facetten von Yoga und auch von Meditation. Ein Hamburger Bestattungsunternehmen bietet Trauer-Yoga-Sitzungen an, um den schmerzhaften Verlust eines geliebten Menschen besser verarbeiten zu können. Wie das genau funktioniert und inwiefern es auch den Teilnehmern und Teilnehmerinnen hilft, das weiß Laura Klinghardt.
Trauer-Yoga ist keine neue Form oder Tradition im Yoga, sondern tatsächlich ist es eher so, dass wir versuchen, den Menschen, die hierher kommen, die in Trauer sind, die einen Verlust erlebt haben, einen Raum zu schaffen, in dem sie nicht funktionieren müssen, sondern in dem sie einfach sein dürfen.
Wir fanden es wichtig, dass wir viel mit Atmung machen, weil über die Atmung kommt man immer erstmal wieder in den Kontakt. Und wir haben uns halt überlegt, was braucht man? Man braucht Stille, man braucht Meditation, um bei sich anzukommen, bei sich zu sein, sich zu spüren, sich zu wahrnehmen. Und auch, wir machen ganz viel mit geschlossenen Augen, um auch zu gucken, wie fühle ich mich heute?
Schultern nach hinten,
sodass dein Herz ganz weit wird. Und dann atme hier einmal ganz tief ein.
Gerade beim Yoga für Menschen, die trauern, ist überhaupt gar nichts vorhersehbar. Weil jeder Mensch bringt was anderes mit in diese Stunde. Und das wissen wir am Anfang nicht. Und wir sitzen deswegen zu zweit da vorne, um ja, auf all das, was in dieser Stunde passieren kann, eingehen zu können. Also Beispiel, wenn jemand anfängt zu weinen, wenn es ihn wirklich irgendwie komplett ausnockt in dem Moment, dann kann einer von uns dorthin gehen und kann sich mit dem Menschen vielleicht auch zurückziehen, kann aus der Gruppe rausgehen, kann ihm Trost spenden.
Atme noch mal ganz tief ein und aus. Und dann kommst du mit deiner Hand wieder zurück. Die Hände zusammen.
Und auch hier atme tief ein und aus. Was ein wichtiger Punkt ist, ist, dass hier Menschen zusammenkommen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und das schafft einfach nochmal einen ganz anderen Raum, es schafft eine ganz andere Atmosphäre des Vertrauens vor allem. Weil man weiß, wenn man in eine Gruppe kommt, wo Gleichgesinnte sind, die auch eine Verlusterfahrung gemacht haben, die trauern entweder akut oder vielleicht auch schon ein bisschen länger, da weiß man einfach, die fühlen ähnlich wie man selbst.
Man kommt wieder ein bisschen bei sich an und fühlt sich nicht mehr so alleine. Das ist schon in Ordnung.
Ich habe tatsächlich meinen Vater verloren und bin schon lange aktiv im Yoga, habe aber nie den Mut gefunden, in einer Yoga-Klasse in letzter Zeit teilzunehmen, weil ich mich nicht getraut habe, meine Emotionen auf der Yoga-Reise frei im Lauf zu geben und ich mich hier verstanden und aufgehoben fühlen kann in der Yoga-Klasse. Und ja, hier Menschen sind, mit denen ich das leider teilen kann und mich immer verstanden fühle.
Manchmal kann das einfach passieren, ne? Dass Sachen hochkommen. Das ist aber gut, weil dann sind nämlich so energetische Blockaden, die da sitzen, die werden einfach freigesetzt und das ist völlig normal. Und das kann aber passieren, aber die Leute überwältigt das dann manchmal. Und wir haben auch gesagt, wenn es nicht geht, leg dich hin, lass es einfach fließen und laufen, das ist alles gut so. Ne?
Und dann mach dir noch einmal ganz bewusst, es ist immer genug Mut da und es ist immer genug Liebe da. Die Leute, die hier rausgehen nach den 2 Stunden, ich würde sagen, das ist immer so ein ganz beseelter Ausdruck in den Augen, den die haben. Also so ein kleines Funkeln, das man wieder sieht. Also vielleicht so dieser Lebensfunken, der wieder da ist. Und auch für sich selber zu merken, ich darf auch in meiner Trauer fröhlich sein und ich darf auch lachen.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine Hilfe ist.
Schön, gute Art.
Ja, finde ich auch.
Trauer zu bewältigen. Ja?
Weil man eben dann auch dieses Gemeinschaftsgefühl hat und dann öffnen, können sich die Menschen natürlich auch mehr öffnen, ja, als wenn sie Angst haben, dass sie vielleicht jemand falsch versteht.
Macht Sinn, ja.
Ein Mitbewohner von dir müssen wir natürlich unbedingt noch würdigen, nämlich deinen Hund.
Ja, bitte.
Bowie heißt er, ne?
Ja,
wir haben genau. Auch Bilder. Du hattest ja mal einen Hund. Wie lange war die Zeit dazwischen, bevor du dir dann Bowie zugelegt hast?
Ich hatte immer Hunde, ehrlich gesagt.
Also
ab meinem 7. Lebensjahr. Jetzt hatten wir 4 Jahre eine Hundepause. Vorher war Murphy, da saß ja auch mal auf dem roten Sofa.
Ach, tatsächlich?
Ja. Den hatte ich mal mit, so eine Bulldogge. Davor hatten wir Spencer und dann die ganzen Familienhunde, die ich zu Hause noch hatte. Aber ja, Bowie ist ein Golden Doodle und der mischt bei uns zu Hause jetzt ordentlich mit und ja, tut allen gut und ist ein richtiger Sonnenschein, sehr positiver Hund und es macht richtig viel Spaß mit dem.
Ganz süß.
Ja, ganz toll.
Wie alt?
Der ist jetzt 8,5 Monate, 9 Monate, ja genau. So jetzt.
Ach so, richtig klein.
Ja, ist noch ein junger Hund, aber im Körper eines Erwachsenen. Er ist ein Riese, alle können aber nicht glauben, dass es eigentlich noch ein Welpe ist. Ach. Er ist tapsig wie einer, aber ist tatsächlich noch ein ganz junger Hund. Ja.
Was ist denn Golden Doodle, was ist denn so typisch?
Pudel und Golden Retriever. Seine Mama ist ein Riesenpudel, also Riesenpudel und ein Golden Retriever. Und das sind beides charakterlich sehr gute Hunde, obwohl ich mir niemals gedacht hätte, also einen Pudel würde ich mir jetzt nicht zulegen, so, ne?
Ja.
Aber wir hatten bei uns im Ort schon zu Zeiten unseres alten Hundes immer einen rumlaufen. Den fanden wir immer sehr toll, weil der sehr in sich geruht hat. Das war so ein Begleithund, glaube ich, auch von so einem gehörlosen Pärchen.
Ja, gibt es ja häufig.
Der hatte mal einen ganz tollen Eindruck auf uns gemacht. Da habe ich gesagt, irgendwann kam meine Frau und ich, haben uns an den erinnert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir uns mal so einen an. Naja, und dann ist natürlich Abfahrt, wenn du so einen Welpen siehst, dann da überlegst du nicht zweimal, ob es der wird oder nicht. Und Ja, ich habe meine Hundepause dann mir selbst auferlegt, weil unser Tagesablauf immer sehr quälig ist. Aber nachdem dann mein ältester Sohn sozusagen eine PowerPoint-Präsentation für einen Hund, für die Anschaffung eines Hundes gehalten hat, da bin ich schwach geworden. Und jetzt im Nachhinein frage ich mich, warum ich überhaupt so lange gewartet habe, weil es ist wirklich eine Bereicherung, muss man schon sagen.
Ja, Martin Rütter sagt ja immer, eigentlich müsste es einen Hundeführerschein geben, weil viele Leute gar kein Gespür dafür haben, was passt eigentlich zu mir, ne? Zu meinem Leben. Aber das weißt du ja dann.
Das würde ich total unterschreiben. Also, weil man trifft ja viele Leute, ach, dann hole ich mir auch einen, hole ich mir so einen. Oder so ein Jack Russell, der ist ja schön klein, aber ja, der ist zum Rattentöten gezüchtet worden, das musst du dir schon überlegen. Der hat eine relativ geringe Beißschwelle so und es auch, läuft sehr hochtourig, ne? Terrier insgesamt.
Ja.
Also man sollte sich schon Gedanken darüber machen, wie man oder mit was für einem Hund seine Zeit verbringt.
Das scheint aber ja sehr gut zu funktionieren. Ganz süß, der Bowie. Hat mich gefreut, dass du hier warst.
Danke, Bettina.
Nächstes Mal nicht wie es in 23 Jahren.
Nee, das machen wir.
Ein bisschen früher.
Ja.
Morgen kommt Star-Dirigentin Johanna Malwitz. Freue ich mich sehr drauf. Jetzt schönen Abend erstmal. Schönen Samstagabend. Wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen.
Ciao.